Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Ich grüße euch. Heute bei mir zum Podcast Andreas Tussing, der Founder und CEO von Charles. Wir haben über WhatsApp-basierte Fashion-Tests gesprochen, bis hin zur führenden Conversational-Commerce-Plattform für Marken wie Coca-Cola, About You und Jack Wolfskin. Wir hören, wie Charles AI für echte Business-Cases einsetzt, welche Rolle WhatsApp in E-Commerce spielt und wie Andreas sein Team in der AI-Welle auf Kurs hält. Ein Gespräch über Fokus, Transformationen, vor allem über die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge Arts on Air mit Andreas Tussing von Charles. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. So, bevor wir jetzt in den Pod reinstarten, noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache, wem der Pod gefällt und wer Andreas persönlich treffen will. Und wenn ihr SaaS-Founder oder Executive seid, am 18. Juni sind wir hier in Berlin zu unserem nächsten Artist on Tour Event bei HubSpot zum Sundowner in der 20. Etage. Das wird ganz nice. Und natürlich am 9. Oktober beim Artist Summit. Da steht jetzt auch das Lineup. Schaut mal die Speaker an und holt euch euer Ticket. Langsam wird es auch schon voller. Da freuen wir uns besonders drauf. Den Lieblingsitaliener von Andreas, den haben wir hinten nicht mehr in den Podcast reingekriegt. Poveracci an der Torstraße verlinke ich euch aber natürlich trotzdem in den Shownotes. Und jetzt springen wir rein in den Pod. Viel Spaß. Hallo Andreas, ich grüße dich.
Hi, grüß dich Matthias.
Also wir reden jetzt mit dir über WhatsApp und WhatsApp-Marketing oder zumindest ist es einer eurer Kanäle. Das ist jetzt nicht die Marke und der Kanal, den man typischerweise in einem B2B-Software-Podcast erwartet. Umso spannender. Andreas, du hast Charles mitgegründet. Erklär doch mal vielleicht in eigenen Worten ganz kurz, was ihr mit Charles macht.
Ja, also vielleicht, was machen wir heute? Wir werden wahrscheinlich noch so ein bisschen über die Historie sprechen. Charles ist eine Conversational Marketing AI und CRM, hauptsächlich über WhatsApp. Und wir helfen E-Commerce-Spielern, Händlern, damit mit ihrer Kundschaft in Kontakt zu treten. Und das über Messenger-Kanäle wie eben WhatsApp. Und da gibt es verschiedene Use Cases entlang des ganzen Customer Journeys. Viel davon ist reaktivieren, ja, oder mit denen irgendwie in den Touch bleiben. Sei das ein Abandoned Card, sei das irgendwie nach 90 Tagen wiederkaufen, deshalb CRM. Vieles davon aber auch inbound, wenn Kunden Fragen haben zu, hey, welches Produkt passt eigentlich zu mir oder Customer Service Probleme haben und das idealerweise nicht über E-Mail oder über eine Telefonschleife lösen wollen, sondern ganz normal, wie sie sonst auch mit ihren Freunden oder ihrer Familie sprechen, via WhatsApp.
Genau, ich glaube, das ist der absolute Kern, also die Kunden da abholen, wo sie eh sind. Ja, und wir sind nun mal einfach viel in WhatsApp und wahrscheinlich je jünger, desto mehr. Ja, das ist ja eigentlich so ein Thema, was ich seit 2-3 Jahren beobachte. Ich war 2023 länger in Bali. Da hast du einfach echt viel über WhatsApp gemacht. Du hast deinen Friseur da gebucht, du hast Tisch reserviert, du konntest dir irgendwelche Scooter bestellen. Es lief alles über WhatsApp, irgendwie ein paar Menüs oder auch einfach tatsächlich irgendwie so ein bisschen conversational, du hast einfach was reingetippt und dann gab es halt eine Antwort und dann war das halt geblockt, teilweise sogar auch bezahlt und dann lief der Hase. Und da habe ich gedacht, krass, das wird ja in Deutschland früher oder später auch kommen und massiv groß werden. Und ich glaube, in den 3 Jahren habe ich jetzt einmal eine WhatsApp von DHL bekommen, so eine B2B-WhatsApp. Ja, ist schon mal was. Verifiziert von Meta, ja, als Absender und mein Paket irgendwie kommt jetzt irgendwie an, statt als SMS. Wie ist du bist der Marktexperte, wie ist es in Deutschland? Ist WhatsApp als B2B-Kanal noch in den Kinderschuhen? Kommt das noch richtig raus? Wie ist da die Entwicklung? Wie ist das Wachstum da?
Genau, also ich sag mal als B2C-Kanal, ne? Also quasi Unternehmen, Kunde hin. Wir sind wahnsinnig gewachsen über die letzten Jahre, aber ähnliches Gefühl wie du hatte ich und mein Mitgründer, der Adi, damals auch, als wir 2018 in Brasilien waren, hatten wir irgendwie Ähnliches, konnten beim Laden um die Ecke irgendwie die Zutaten für unser Barbecue bestellen, hat uns das abends vorbeigebracht und auch ein Taxi zum Flughafen und so da gebucht und haben uns damals schon gefragt, hey, warum passiert das eigentlich bei uns nicht? Ne? Und ich glaube, das hat so ein paar Gründe. Eins ist natürlich, dass es gerade in, sag ich mal, mehr so auch Lateinamerika, Südostasien, dass die viel diese Laptop-Desktop-Zeit übersprungen haben und eh schon immer alles mobile first war. natürlich viel irgendwie bis heute oder bis vor kurzem auch noch sehr, sehr viel manuell passiert ist, ja, und die auch einfach, glaube ich, die Kapazität dafür hatten, dass jemand da sitzt und antwortet, ja, und sich den annimmt. Das haben wir am Anfang auch gesehen. Aber wenn du halt das in Europa machen willst, dann brauchst du dafür eine Software, die vieles davon automatisiert, die in deine Systeme integriert, die nochmal ganz andere GDPR-Anforderungen hat. Das sind viel, viel mehr Sachen, über die du am Anfang nachdenkst, bevor du mit so einem Kanal startest. Und über die, die es dann machen, die sehen auch die Effekte. Deshalb sehen wir auch immer mehr und mehr Marken bei uns auf der Plattform, aber auch Subscriber. Wir haben jetzt so, wir sind, würde ich sagen, fast bei 10% der deutschen Bevölkerung, die an irgendeiner Brand bei uns quasi subscribed ist. Ja, also es jetzt, sind jetzt Millionenzahlen, sind auch Millionen von Nachrichten, die da jeden Monat irgendwie durch die Plattform gehen. Also es ist definitiv mittlerweile relevant geworden, aber es ist immer noch was, was sich entwickelt und auch immer noch stark wächst, ja.
Mhm. Jetzt gehen wir gleich nochmal detaillierter auf das Business rein, ja, auch irgendwie E-Commerce hatte jetzt ja auch nicht nur die allerbesten Zeiten irgendwie post-Covid und so weiter, da kann man sicherlich nochmal reingehen. Irgendwie bekannt geworden seid ihr für mich sozusagen über den OMR-Podcast, der Philipp ja. Bewirbt euch ja da mal so ein bisschen irgendwie, dass er euer Tool nutzt. Ich weiß gar nicht, sind die auch investiert bei euch?
Zu einem ganz kleinen Teil, ganz früh dabei.
Ja. Ich hab gelesen, dass Tarek Müller irgendwie investiert war in der allerersten Runde und so, und dann gibt es ja so eine gewisse Nähe dann irgendwie. Insgesamt habt ihr, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, irgendwie eine sehr ordentliche Funding-Runde am Anfang hingelegt. Ich glaube, deutlich über 25 Millionen Euro in zwei Runden eingesammelt. Accel, irgendwie HV Capital und am Ende dann Salesforce Ventures, also gleich auch nochmal spannend, aber insgesamt auf jeden Fall viel, viel Zukunftsvision in die Firma geflossen, in Geld. Und jetzt die Frage, mit der ich mal reingehe, so wie ist das eigentlich entstanden? Ja, wie ist dieses Momentum aufgekommen? Wo kommst du her? Du hast bei McKinsey gearbeitet, wir haben uns da nicht kennengelernt, das ist so ein bisschen knapp verpasst, ja, aber da war so deine weiß nicht, ein Teil deiner Karriere. Vorher hast du aber schon ein kleines Startup gehabt, habe ich gesehen.
Genau, ich hatte ein kleines Dating-Startup, Spotted hieß das, mit nice. 6 Mitgründern aus der Uni heraus, wollten eigentlich erst einen Online-Marktplatz für Lebensmittel machen. Ja. Und da haben wir gesehen, wie so diese Facebook-Gruppen, damals hieß das Spotted überall, und haben gesagt, hey, wir bauen da jetzt einfach selber eine Facebook-Gruppe und wenn die heute Abend 1000 Mitglieder hat, dann gründen wir es aus und machen daraus ein Unternehmen. Und so war es dann. Und da ist eine App draus geworden mit hunderttausenden Monthly Active Usern, wo Leute sich quasi wiederfinden konnten. War lange Zeit sehr erfolgreich, aber gegen Tinder und Happn und andere Platzhirsche dann letzten Endes nicht ultimativ durchgedrungen. Und ich bin dann auch recht früh raus und habe gesagt, hey, ich will nochmal richtig Business lernen und bin dann zu McKinsey, genau.
Okay, also aus der Uni raus erstmal ein bisschen gegründet, dann zu McKinsey, da im E-Commerce-Bereich, glaube ich, auch irgendwie bei großen Playern mal reingeschaut und denen mitgeholfen, den Markt neu zu denken. Und dann seid ihr als Zweierteam gestartet mit Charles.
Genau,
so war das. Das Internet sagt immer, ihr habt eigentlich eine WhatsApp-Modefirma bauen wollen. Oder gebaut und da denn diesen Need gesehen oder entdeckt. Nimm uns mal mit in diesen Moment. Also was hattet ihr da eigentlich vor oder was habt ihr gemacht und wo ist dann der Gedanke entstanden, dass es sowas wie an Charles fehlt?
Ja, genau. Also ich war bei McKinsey im 7. Jahr, also so kurz vor Partner. Du kennst das, wie das da läuft so zeitlich, ne? Und das war dann so, man muss sich denn da jetzt entscheiden, bleibe ich da? Und wenn man den Schritt macht, glaube ich, dann bleibt man ein bisschen länger da, ist dann wirklich lukrativ. Vorher auch schon, aber da dann besonders. Und hatte aber immer wieder dieses Gespür, war es das jetzt schon und kann ich nochmal rausgehen, selber was machen. Und mein Mitgründer, der Adi, hat vorher die Firma Captain & Son gegründet. Sehr, sehr erfolgreiche Direct-to-Consumer-Brand. Macht heute auch 3-stelligen Millionenumsatz. Und ist da nach 4-5 Jahren raus als CEO und wollte nochmal was Neues gründen. Und mit ihm war ich dann zusammen auch in Brasilien. Und dann haben wir irgendwie immer überlegt, was machen wir dann? Und tausende Ideen. Und haben da eigentlich gesehen, hey, diesen Need via WhatsApp eigentlich mit den Kunden zu kommunizieren, die absolute Nähe zum Kunden zu haben, zu verstehen wirklich als Consumer Brand, kommen dann meine Produkte an oder nicht? Ja, was brauchst du dann eigentlich, um das Produkt auch weiterzuentwickeln? Und das hatten wir so auf der einen Seite gesehen. Und auf der anderen Seite war damals Uniqlo am Emporkommen in Europa. Und waren immer große Fans so von Evergreen Basics. Ja, so auch Sachen, die du dann einmal orderst und dann immer wieder und musst eigentlich gar nicht nachdenken. Selbes T-Shirt, selbe Hose und so weiter. Kennen manche Männer und sicherlich auch ein paar Frauen. Und
ja, das ist halt Erfolgsformel von Snox am Ende, ne? Irgendwie Socken, Unterhosen, zack.
Genau.
Ja.
Ja. Haben gesagt, hey, und das eigentlich kombiniert mit dem richtigen Kanal und das wirklich dann irgendwie das beste T-Shirt, den besten Pulli und so der Welt baust. Haben gesagt, hey, das ist doch was, das hat eine Value Proposition, das gibt's noch so nicht am Markt. Ja, und aber auf hohe Qualität gehen und haben dann tatsächlich erst mit so einer kleinen, mit so einem Alpha-Test, ne, da waren dann auch sowohl der Philipp als auch der Tarek Müller waren dann da in diesem Alpha-Test so 100 Leute mit drinne, haben dann uns eine Prepaid-SIM-Karte geholt, den via WhatsApp geschrieben und gesagt, hey, ja, das Einzige, was ihr machen müsst, ihr kriegt einen Kaschmir-Pulli und Merini-Pulli quasi zu Production Price. Ihr müsst halt nur das über WhatsApp kaufen und müsst danach sagen, wie es war. Ne? Sowohl der Pulli als auch die Experience. Und da haben wir super Feedback bekommen. Das war irgendwie Anfang 2019 und haben daraufhin dann gesagt, okay, das war's, jetzt komm, lass da mal investieren und lass das machen. Sind dann, ein Feedback war auch, ich will dann halt auch mehr bestellen, mehr als nur so ein Pulli, und haben dann wirklich investiert in eine ganze Garderobe, also wirklich von Hose, T-Shirt, vom formellen Hemd bis zur Unterhose und den Socken und haben dann in Portugal da einen Produzenten gesucht und gefunden und mit denen wirklich so eine ganze Kollektion aufgebaut. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir dann geguckt, naja gut, mit welcher Software können wir das mal machen, weil manuell übers Phone, das wird natürlich nicht mehr gehen. Und bin da sehr strategisch, wie man das bei McKinsey kennt, ne, Auswahlkriterien, zack, und geguckt, was da so am Markt gibt. Und kam raus, da gab's nichts. Alle Tools, die es damals gab für Kundenkommunikation, also wirklich Zwei-Wege-Kommunikation, waren wirklich mehr auf Customer Service ausgerichtet. Und Customer Service mehr aus After-Sales-Service-Perspektive. Da sind eher so Wörter wie Kontaktvermeidung geflossen. So, und für uns war eigentlich so, hey, wir wollen eigentlich einen Experience-Sale machen. Wir wollen Leute wieder reaktivieren zum Kaufen. Wir wollen unsere Produkte vorstellen, wollen sie überzeugen. Und das gab es letzten Endes nicht und haben dann selber quasi was gebaut, hatten uns dann einen Tool-Anbieter genommen, wo wir wussten, der hat irgendwie eine Schnittstelle, wo wir dann irgendwie alles dahinter konfigurieren konnten, Shopify-Store aufgesetzt und haben das quasi zusammengebaut und konnten dann so das, was heute auch noch irgendwie Kernteil des Systems ist, wirklich das Matching von E-Mail-Adresse und Telefonnummer sozusagen sagen, hey, das ist irgendwie eine Person und dieselbe Person, die mir da schreibt und konnten das dann aufbauen und ja, haben dann aber immer noch mit dem Fokus zu sagen, hey, wir bauen hier eine Fashion-Brand, das gemacht, haben super viel tolles Feedback bekommen, haben dann gesehen irgendwie die Hälfte der Kunden ordert nochmal innerhalb von 8 Wochen, Retourenquote war total gering, was ja unüblich ist für Fashion und hatten echt gute Zahlen. Wussten aber auch, Mode ist echt kompliziert zu skalieren und sehr kapitalintensiv. Ja, also jeder, der das macht, Chapeau. Und haben dann ganz viele Anfragen bekommen von anderen Marken, ja, weil der Adi hatte auch einen gewissen Außenwirksamkeit, gerade in der Gründerszene. Und vielen war dann irgendwie das bewusst, was wir da machen, haben gesagt, hey, total cool, wir wollen das auch machen. Was nutzen wir für eine Software? Und mussten die dann erstmal leider enttäuschen, sagen, hey, da gibt's nichts. Das haben wir alles selber gebaut.
Ja, okay. Ich finde es total spannend. Mich interessiert in diesem Moment, wie man dazu kommt. Aber das ist ja eigentlich ganz cool. Also aus dieser sozusagen eigenen Firma raus einen Need entdeckt und den dann jetzt sozusagen zu einem Produkt gemacht und dann gesagt, okay, Software skalieren ist besser als Klamotten skalieren. Also setzen wir jetzt irgendwie, machen wir nochmal einen Shift, ja, und pivotieren auf diese Software. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen fast forward, wir können jetzt durch die Covid-Zeit gehen und so, aber es ist ja alles auch schon ein bisschen länger her. Und mich interessiert viel mehr, wie AI euer Business, euer heutiges Business irgendwie sozusagen revolutioniert oder verändert. Deswegen müssen wir, glaube ich, da ein bisschen fast forward machen zu sozusagen vor AI, vor der ganzen Welle. Wo seid ihr da über die 4, 5 Jahre hingekommen? Was ist das Charles-Produkt? Wie stellt man sich die Software vor? Was macht ihr genau?
Genau, also es ist im Prinzip ein CRM.
Ja.
Sammelst deine Leute ein über verschiedene Wege. Das ist immer die große Frage, wie kriege ich Leute eigentlich in WhatsApp rein? Ja, ist gar nicht so einfach, weil ich muss auf irgendeinen Link klicken, wo dann sowohl die Telefonnummer dahinter ist, als auch die erste Nachricht. Die triggert dann irgendeinen Flow, mit dem ich mich dann subscribe und ich dann sehr DSGVO-konform mein Opt-in gebe.
Ja, man muss sich ja sozusagen auf WhatsApp irgendwie sozusagen committen, dass das okay ist. Ne? Ihr könnt ihn nicht einfach zuspammen, ja, genau.
Und das kannst du über einen QR-Code oder einen Link machen, der sitzt auf deiner Website oder wir haben auch schon Out-of-Home-Kampagnen gehabt. Es gibt auch mittlerweile Ads, sehr erfolgreich, die unsere Kunden schalten, so direkt aus den Meta-Kanälen heraus, Klick und direkt in WhatsApp herein. Und darüber baust du über Zeit deine Subscriber-Base und die bespielst du zum einen über Promotional Sales, ja, gerade im E-Commerce-Bereich total wichtig, hast ja ganz viele Sales-Events im Jahr, und damit erreichst du halt ultimativ deine Kunden.
Während okay, dann kommt dann mein, mein Wine in Black Newsletter, irgendwie folgender Rioja ist jetzt 50% im Angebot, nicht über E-Mail, sondern halt direkt in mein WhatsApp rein.
Ja, genau, der wahrscheinlich nicht, weil es Alkohol darf man nicht, aber genau, das ist so ein bisschen, da gibt es gar kein Problem. Es gibt so eine Handelsrichtlinie von Meta, sind so ein paar Sachen ausgegraut, okay. Aber wenn es jetzt der unalkoholische Wein wäre, dann bestimmt. Und unalkoholische Rioja.
Okay, und, Sarah, Gutschein für den Jogginganzug für mein Kind, weil Sarah verstanden hat, dass meine Kinder wachsen und alle 6 Monate neue Klamotten brauchen. Ja. Das ist dann auch ein guter Case. Genau.
Ja. Und bei E-Mail hast du irgendwie eine 16% Opening Rate und noch geringere Klickrate, sondern es geht auch Jahr für Jahr runter und deshalb suchen halt alle nach anderen Kanälen. Ne? Ja. Auch Apps, viele haben Apps, aber dann sind irgendwie Push-Notifications ausgestellt. Print, Direct Mail ist auch irgendwie sehr teuer, so deshalb suchst du eigentlich einen Kanal, der irgendwo da auch in der Mitte liegt, eine hohe Öffnungsrate hat mit einer hohen relevant, kostet auch ein bisschen was, also so verdient mir auch Geld.
Ich geh mal da rein, mach mal den Devil's Advocate. Als die ersten Werbung auf Facebook kamen, damit ist ja Janis und meine letzte Firma groß geworden, ja, irgendwie, das war super effektiv, weil es einfach vorher keine gab, ja, es war ja einfach jahrelang einfach nur Social Network ohne Werbung und dann kamen die ersten Ads und die Werbung, die haben halt mega performt, ja, und dann wenn du dann early dabei bist, ist das cool und ich glaube, so ist es jetzt im WhatsApp, wenn du jetzt halt ein bisschen da Werbung schaltest, gut, aber früher oder später werde ich ja von Sarah, H&M und wahrscheinlich Aldi und Lidl und alle anderen, Kaufland, wollen alle irgendwie Ads schalten. So, und wie entscheidet denn Mark Zuckerberg dann, wer davon in meinen WhatsApp-Feed gespielt wird? Weil wenn es halt dann 50 sind am Tag, dann macht der WhatsApp irgendwann keinen Spaß mehr. Und das ist dann ja auch wiederum nicht das Ziel.
Genau. Das wird auch passieren, ultimativ. Also, ne, Meta führt da jetzt auch, die haben auch eine Zeitreise hinter sich. Die haben erst 2018 angefangen, WhatsApp irgendwie als Produkt zu entwickeln. Damals die API eingeführt, dass Unternehmen überhaupt Messaging machen können. Und das sieht man auch teilweise in Ländern wie Indien oder so, wo es relativ schnell geht. Also, ich glaube, in Deutschland bist du immer noch da. Du brauchst halt diesen GDPR-compliant Opt-in. Du kannst einfach nicht einfach jeden anspielen, ne? Sondern du musst erstmal den Opt-in bekommen haben. Das reduziert es einmal auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite reduziert es der Preis, ja? Und das sind in Deutschland 11 Cent, die du quasi zahlst, um da jemanden zu erreichen. Dieser Preis wird sich irgendwann flexibilisieren. Sicherlich wie einen Ad-Preis. Das ist auch klar. Das sehen wir auch in anderen Ländern. Letzten Endes ist es wie bei jeder Curve, ne, wo du den ersten Dings mitnimmst. Ich glaube, wir sind ja schon auf dem zweiten Teil, wo du sagst, hey, jetzt muss ich halt optimieren. Ich muss halt irgendwie meine Purchase-Signale verstehen und wann schicke ich eigentlich diese Nachricht raus. Ich muss verstehen, welche Produkte ich bewerbe. Ich muss verstehen, wie ich die Person am besten anspreche und welche auch interaktiven Elemente ich nutze.
Okay, und vielleicht, du sagst jetzt, okay, diese Messages kosten Geld, also das ist sozusagen das, was ihr an WhatsApp zahlt, ja, das muss dann letztendlich der Kunde mitzahlen, aber ihr wollt ja wahrscheinlich auch Geld verdienen, wie ist das Charles-Business Model? Habt ihr eine Monthly Subscription Fee oder ist das alles transaktionsbasiert?
Das ist eine yearly Plattform-Fee, ja, und dann zahlst du auch für die Nutzung mit sozusagen, wie viele Konversationen du hast, ähnlich wie du an Meta zahlst, genau.
Okay, und die liegt laut Internet irgendwo zwischen 350 und 1500 Euro im Monat, stand irgendwo, jetzt sagst du es yearly, also sind das schon irgendwie 5.000 bis 20.000 Euro im Jahr, die so eine Firma zahlt an euch?
Sicherlich, genau. So in dem Bereich, also kommt sehr darauf an, was irgendwie dein Use Case ist, wie standardisiert ist der, ne, etc. und was im letzten Endes auch, was für ein Volumen du hast, was darüber geht, ja.
Okay, verstanden. Okay, das ist dann halt einfach klassischer Software Subscription Revenue für eure Plattform und damit sind die, verteilt ihr dann auch die Nummern? Also wo kommt dann die WhatsApp-Nummer her? Stellt ihr die zur Verfügung? Ist das alles dann automatisch oder was muss ich als Firma noch machen, außer bei euch zu überweisen einmal im Jahr?
Ja, wir sagen immer, bring lieber deine eigene Nummer mit, weil vielleicht gehst du dann doch irgendwann mal woanders hin oder hast irgendeinen anderen Use Case vor, der woanders irgendwie besser funktioniert. Deshalb andere machen das nicht. Das ist dann die Nummer mit dem Betreiber, was dann ungünstig ist, wenn du da mal wechseln willst, weil dann bist du darauf angewiesen, dass derjenige die Nummer freigibt und die dann überträgt. Aber auch das ist möglich. Aber du kannst auch deine existierende Callcenter-Nummer verwenden bei WhatsApp. Die muss quasi eigentlich nur einmal erreichbar sein zum Verifizieren. Aber da kannst du halt quasi auch eine Festnetznummer verwenden.
Genau. Also dann am Ende eh alles einfach weiter geroutet, ne? Das ist alles nicht mehr so, nicht mehr so wild. Okay, verstanden. Und vielleicht machen wir so ein paar KPIs zur Firma. Also wir haben jetzt gelernt, irgendwie 2018, 2019 habt ihr damit angefangen, ist jetzt ja auch 6 Jahre her. Wo steht ihr inzwischen? Wie viel Mitarbeiter habt ihr? Vielleicht wie viel Umsatz, wie viele Kunden? Einfach so ein bisschen Größenordnung, damit wir einordnen können, wo in welcher Liga ihr da spielt.
Ja, also wir teilen nicht alles, aber so Mitarbeiter sind wir jetzt so 70 bis 80 Mitarbeiter. Wir verschicken mittlerweile hunderte Millionen an Nachrichten. Ich weiß noch, irgendwie mein erster Call mit WhatsApp, da war irgendwie das Jahresziel, 10 Millionen Nachrichten, da lachen wir heute drüber. Mhm. Haben viele große Kunden, vor allen Dingen heraus aus Deutschland gewachsen, aber mittlerweile überall durch Europa, also ein About You, ein HelloFresh, ein Coca-Cola, Jack Wolfskin, also auch wirklich auch angestammte Marken, die bei uns sind und ja, davon einige hundert und wachsen mit denen stetig.
Okay, cool. Und ist das Unternehmen dann, habt ihr einen festen Standort oder seid ihr fully remote mit den 70 Leuten?
Nee, wir sind hauptsächlich in Berlin, ja, und zum Teil auch remote. Persönlich glaube aber mehr daran, dass es deutlich einfacher ist, das wirklich auch in einem Büro gemeinsam zu machen, gerade in der Anfangszeit. Ich kenne viele, die das anders auch geschafft haben, größten Respekt davor, aber bedeutet eigentlich immer mehr Energie. Deshalb versuchen wir auch immer, das Team wirklich eng hier in Berlin zusammenzuhalten.
Ja. Ja, ich glaube auch, das ist tatsächlich so ein bisschen, wie man selber, glaube ich, aufgewachsen ist oder sozialisiert wurde im Business-Kontext. Und ich glaube, so ein McKinsey-Team-Room, da entsteht ja auch viel. Ne? Und da ist auch eine gewisse Energie, die da glaube ich, zusammenkommt. Und wenn man das so erlebt hat, ich glaube, dann versucht man das auch so weiterzuerleben. Ich sehe das bei mir auch. Also wir arbeiten bei Artists relativ remote. Wir haben halt ein Berliner Office, aber sind halt alle sehr viel unterwegs. Aber wenn wir mal Julius, Janis und ich alle in einem Raum sitzen, ja, vor einem Whiteboard, da passiert halt einfach irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen deutlich mehr, aber schon irgendwie auf einer ganz anderen, auf einer anderen Ebene entstehen da halt Sachen, als wenn man sich halt einfach die Dinge zuschiebt, Sachen abarbeitet und sowas fully remote auch vollkommen gut funktioniert. Ja, wenn man eine gewisse Business-Reife hat. Ja, ich weiß gar nicht, wie das so ist, wenn man aus der Uni raus direkt in so ein fully remote Setup kommt, da habe ich noch ganz andere Fragezeichen. Ja, aber ja. Wegen Leadership und Role Model und so, das fehlt dann in gewisser Weise auch vielleicht. Aber let's see. Okay, also ihr seid Berlin fokussiert, ungefähr 70 Mann, habt ein paar hundert Kunden und macht das Ganze so. Jetzt habt ihr E-Commerce als Kernsektor. Da gab es jetzt ein paar Ups und Downs. Ihr habt eh schon mal das Business Model geschiftet und jetzt kommt auch noch irgendwie OpenAI, macht ChatGPT auf, irgendwie alle schreien AI und eigentlich alles, was eine Softwarefirma ist, muss ja einfach sich nochmal in Frage stellen und überlegen, was bedeutet das eigentlich für mich. Und die Diskussion, die habe ich jetzt mit allen Foundern, ich finde die mega spannend. Wie und wann habt ihr das Thema adressiert? Also wie seid ihr da rangegangen und seit wann denkt ihr darüber nach?
Ja, ich glaube, wir denken schon seit deinen ersten Anfängen drüber nach. Ich glaube, wir haben auch früher schon, hat uns vielleicht so ein bisschen zum Nachteil auch gereicht. Ne? Wir haben auch ganz am Anfang schon viel Chatbots gebaut und genutzt. Das waren aber noch andere Zeichen, als es vor allen Dingen mehr so um Intent-Matching ging und dann irgendwie eigentlich eine vordefinierte Antwort. Da wurde ja die Antwort nie generiert, sondern die Antwort war ja vordefiniert und du hast gesagt, hey, was matcht denn eigentlich da so am besten drauf?
Also sind so ein paar Chatbots einfach, die waren auch einfach nicht so gut. Ne? Ist das ganze Chatbot-Thema so ein bisschen verbrannt worden? Ne?
Ja, genau. Es ist sehr, sehr, sehr verbrannt worden in der Zeit und hat das für uns dann auch immer weiter hinten angestellt, sondern gesagt, hey, wir fokussieren uns eigentlich mehr auf die CRM-Power. Ja, und da gibt es immer mehr Integrationen, die du machen kannst, mehr irgendwie Signale, mehr eigentlich die Nachricht, die du rausschickst, personalisieren auf Daten, ja, schon auch ML-Topics. Aber nicht quasi Gen-AI in dem Sinne. Und haben uns das dann von Anfang an früh angeschaut. Für uns war natürlich klar auch das Thema, ne, ChatGPT hat ja das Wort Chat in sich, das ist schon sehr klar, dass das irgendwie nah an uns ist. Und haben dann auch ein bisschen was experimentiert und geschaut, ob da unsere eigenen Versuche gemacht hatten, dann aber ultimativ letztes Jahr dann die Möglichkeit, auch eine Firma zu kaufen, die wohl ein Team hatte, was schon irgendwie das 8 Jahre lang gemacht hat und alle Höhen und Tiefen quasi des Chatbot und AI-Zyklus sozusagen mitgenommen hat und auch ein Produkt hatte, was schon mit Global Brands wie BMW, Nike und so weiter schon gearbeitet hat und viele Checkboxen sozusagen schon erfüllt hat für jemanden, der sowas einsetzen will und aber natürlich auch viele Requirements hat, Richtung Sicherheit, Richtung was darf es eigentlich sagen, was darf es nicht sagen, wie greift es auf die Daten zu.
Welche Firma war das?
Die Firma heißt Spectrum oder hieß Spectrum, auch eine Berliner Firma, war lange Zeit auch mit uns im Metakosmos unterwegs, aber mehr auf der Messenger- und Instagram-Seite und wir waren immer mehr auf der WhatsApp-Seite. Liegt daran, dass Messenger und Instagram lange Zeit nicht, konntest du quasi nicht proaktiv den Kunden schreiben, sondern konntest lange Zeit immer nur quasi Inbounds sozusagen handeln. und haben viel quasi dahingehend, wenn du bei BMW eine Testfahrt buchen willst beispielsweise und dann erkläre ich dir erstmal das Auto und danach kannst du dann sagen, hey, ja, super, und am Ende ist das Conversion-Event sozusagen das Buchen einer Testfahrt, ja. Mhm. Oder aber auch, keine Ahnung, auch mit Streaming-Dienstleistern, wenn du dann am Ende eine Subscription buchst, auch solche Geschichten gemacht. Und das dann viel in den Kanälen und das war für uns eh eine Opportunität, in diese Kanäle zu gehen. Die hatten wir auch schon, aber nicht, wie gesagt, so stark. Plus haben sie halt auch schon einen Gen-AI-Product gehabt. Und das konnten wir jetzt auch relativ fix, ehrlicherweise, in 3 Monaten integrieren.
Ja, nice. Also um es mal jetzt einfach in einem Satz zu sagen, ihr seid in das Thema tatsächlich auch einfach ein bisschen anorganisch reingewachsen, weil ihr gesagt habt, okay, ist wichtig. Und bevor ich da jetzt irgendwie 3 Jahre rumspiele, hole ich mir ein Team rein mit Erfahrung und dann bin ich da einfach eine Nummer schneller, weil Zeit ist ja gerade auf jeden Fall auch ein kritischer Faktor in dem ganzen Bereich.
Total, total. Also auch, was du alles lernst in der Zeit, ne? Und die Frage ist halt, wo fängst du an zu lernen? Ja, und wir hatten irgendwie schon angefangen, haben auch ein Team, was vorher irgendwie experienced war und das woanders gemacht hat, aber gerade in dem Conversational Messenger-Kontext und dann auch im Kontext E-Commerce, du hast ja immer noch mal ein paar Besonderheiten. Also richtig, da glaube ich auch dran, wirst du als SaaS-Produkt dann ja auch nur erfolgreich, wenn du auf deiner Nische, sag ich mal sozusagen, auch spezialisiert bist und da die Probleme verstehst und bewältigst. Und da war das eine super Opportunity für uns, das Team reinzuholen. Wir kannten ja auch schon ein bisschen vorher, sind auch Berlin-based. Also es hatte auch nochmal viele Synergien auf der Seite und hat es deutlich einfacher auch jetzt gemacht, das die ganze Firma zu integrieren.
Okay, und einfach so vom Mindset her, sagst du, die ganze AI-Entwicklung ist jetzt eher eine Bedrohung für euer bisheriges Business oder eine Opportunity?
Auf jeden Fall eine Opportunity, aber natürlich eine, in der man sich wieder beweisen muss. Ja, ich glaube, das hört sowieso nicht auf, du musst dich immer wieder aufs Neue beweisen und das zeigt es einmal mehr. Letzten Endes, glaube ich, hat's für den ganzen Markt ist es irgendwie super, weil Leute sind jetzt daran auch gewöhnt, irgendwie mit einer AI zu sprechen. Das ist nicht mehr so wie früher, wo ich dann irgendwie anfange, anders zu reden oder anders zu schreiben, damit mich irgendwie der Chatbot versteht. Und das ist auch total genehm, wenn da auf der anderen Seite eine AI ist und ich bin da nicht direkt genervt, weil ich weiß, ach, die Experience wird jetzt nicht so dolle und ich will eigentlich eh nur schnell möglichst zu irgendeinem Mitarbeiter eskaliert werden. Ich glaube wirklich die Endkonsumentenbereitschaft und die Habits, die damit einhergehen, was gerade für unseren Kanal extrem wichtig ist, sich darüber auszutauschen und dann all die möglichen Use Cases, weil, also als wir angefangen haben, vielleicht das auch noch, das hätte ich vielleicht nicht ganz so genau erwähnt, ging es bei uns wirklich viel darum, im Chat zu verkaufen. Also wirklich eine Person sagt, ich will die Hose haben und das Hemd, ja, und das dann auch für unsere ersten Kunden war genau dasselbe Produkt. Und das hatte natürlich einen unheimlichen Mitarbeitereinsatz, ja. Leute mussten ja da sitzen und quasi das beantworten und darauf antworten, die Warenkörbe zusammenlegen, Discounts geben und so weiter. Und das kannst du jetzt ja alles automatisieren, ja, oder zu, sag ich mal, 95%. Und das sehen wir auch heute schon, die richtigen Produkte zu empfehlen, die richtigen Ratschläge zu geben, was passt, was nicht. Das ist eine unheimliche Erleichterung und ermöglicht jetzt gerade in Regionen, da wo wir sind, wo Mitarbeiter knapp sind und teuer, für unsere Kunden, ja, gerade im Kundenservice-Bereich, wirklich auch so ein Angebot wirklich da darzustellen.
Ich finde, also immer zwei kritische Gedanken dazu. Ja, ist das eine Thema ist, glaube ich, Klarna. Die haben, glaube ich, sehr proaktiv jetzt vor ihrem versuchten Börsengang zu sagen, hey, wir brauchen keine Customer Care Mitarbeiter mehr oder 80% können wir ersetzen durch AI und sind da jetzt gerade, glaube ich, in den letzten 2 Wochen auch stark wieder von zurückgerudert, weil sie gesagt haben, ja, so einfach war es vielleicht doch nicht oder die Kunden wollen dann vielleicht doch nochmal mit einem Menschen reden. Und die haben jetzt ja auch ein Produkt, glaube ich, wo es viel, wir machen ja so ein bisschen Pay Now, Buy Now, Pay Later und an verschiedene Payment-Themen, wo glaube ich, viele Fragen reinkommen, weil, also, was ist das jetzt für eine Zahlung? Warum kommt diese Abbuchung? Ist es die richtige Höhe? Keine Ahnung. So stelle ich mir das vor. Und wenn du das halt irgendwie 1 Million Mal am Tag reinkriegst, da denkst du natürlich, geil, da tue ich jetzt eine AI gegen, weil die kann 90% dieser Fragen beantworten. Und wenn die noch also firmeninterne Daten hat, auf die sie zugreifen kann, dann kann sie das alles lösen. Und die sind jetzt ein bisschen zurückgerudert. Und bei euch hört sich die Geschichte für mich ja sehr ähnlich an. Also, was heißt nicht bei euch, sondern bei euren Kunden. Die haben sozusagen die Kundendatenbank, wo sowas wie Kleidergrößen, irgendwie Mengen, Vorräte drinstehen und so weiter. Und das ist ja das, was ich brauche, um einen Warenkorb zusammenzustellen am Ende. Ja, und das ist eine Gen-AI-Chatbot ein bisschen versteht, was ein Kunde will und dann sagt, okay, irgendwie, wenn das deine Vorlieben sind und dann vergleiche ich das mal mit der ganzen Welt und dann ist ein wahrscheinlicher Warenkorb für dich X und dann gucke ich mal, ob das da ist und lege ich dir das zusammen. Im Kopf kann man sich das ja so ganz gut zusammenbauen, dass das eigentlich super läuft. Funktioniert das jetzt in der Realität oder ist es noch eure Idee? Also habt ihr da schon Kunden, wo das läuft? Oder ist es dann eher die Gefahr, dass wie bei Klarna läuft, dass ihr das jetzt sagt und in einem halben Jahr sagt, ah, hat doch nicht so gut funktioniert?
Soll gut funktionieren. Ich glaube, es ist schon nochmal ein Unterschied. Ich glaube, die Herausforderung im Customer Service und ich glaube auch dann wieder sehr wichtig, in welchem Vertical bist du und was sind die Themen in deinem Problem. Das merken wir schon auch, dass im Customer Service die Probleme, die dann wirklich auch aufwendig sind, die sind dann wirklich individuell und die kann vielleicht GenAI heute noch nicht lösen, aber die Frage ist, was ist in 1-2 Jahren, ja, und dann müsstest du jetzt schon die ersten Schritte gemacht haben, um dann da zu sein. Wo ist meine Order und was ist meine Bestellnummer und so weiter, das kriegst du heute alles gelöst, aber das ist meistens eh nicht das große Volumen. Ich glaube, bei uns ist es aber anders, weil wir fokussieren uns auch mehr auf die umsatzgenerierende Seite. Also eher eine Nachricht zu schicken, zu sagen, hey, das ist das nächste Produkt, was du kaufen solltest. Mhm. Ja, und statt, oder beispielsweise heute, stell dir vor, du hast was im Warenkorb gelassen, dann wirst du heute standardmäßig eine E-Mail bekommen, ne, und sagen, hey, jemand hier, da ist noch was im Warenkorb drin, vergiss das doch nicht, check doch hier bitte aus. Funktioniert super, ja, immer der Case. Funktioniert auch via WhatsApp super. Aber statt dass jetzt eine generische Nachricht ist, schickst du vielleicht das Bild dazu von dem Produkt und erzählst vielleicht auch eine Geschichte, abhängig davon, wo du wohnst zum Beispiel, und machst es dadurch deutlich persönlicher und erhöhst dadurch einfach die Conversion. Ja, also ich glaube, es geht viel darum, eigentlich zu sagen, hey, ich verbessere eigentlich viele Sachen, die heute schon da sind oder mach die erst möglich.
Weil einfach, wenn es ein Mensch machen würde, müsste er sich aus 3 Datenbanken irgendwelche Inputs rausholen, dann 15 Minuten eine Geschichte dazu schreiben, ja, die idealerweise passt und AI kann es halt in 2 Sekunden.
Genau, ne? Und das ist so auf der Seite und ja, genau. Und das hast du dann ähnlich bei der Produktberatung. Da ist es aber so, da geht es gar nicht nur um den GenAI-Charakter der Nachricht. Das ist auch ein Teil dessen. Es ist aber auch die Suche, die dadurch deutlich vereinfacht wird, weil du verstehst, wonach gesucht wird. Ne? Wenn du sagst, hey, ich suche jetzt irgendwie nach Schuhe in lachsfarbene Schuhe, dann habe ich vielleicht irgendwie lachsfarbene Schuhe bei mir gar nicht als Produktdaten, sondern ich habe irgendwie pink und orange, keine Ahnung. Und dann kann ich halt irgendwie über eine vektorisierte Datenbank und eine Suche kann ich dann halt mit der Technologie sozusagen herausfinden, Lachsfarben ist sehr nah an pink und orange dran, deshalb kreise ich die sozusagen ein und deshalb sind das relevante Suchergebnisse. Also es sind viele andere Prozesse, wo es gar nicht nur um das Erstellen der Nachricht geht, sondern es geht halt auch wirklich ums Verstehen der Nachricht, um dann das richtige Filtern, gerade wenn du hunderttausende Produkte hast, wird das total spannend. Wie kann ich da eigentlich eine gute Suche und ein gutes Filtering und ein gutes Ranking aufbauen, um dann zu sagen, das ist das richtige Produkt. Ja, und da sind wir eher in der Produktsuche sozusagen vom Problem Set und dann kannst du nochmal sagen, hey, was will ich eigentlich recommenden, das heißt irgendwie aus Business Needs, weil auf dem Produkt ist die Marge höher oder da habe ich noch richtig viel on Stock oder das sind irgendwie die New Arrivals und push dann da meine Produkte und dann letzten Endes hinten raus erstelle ich dann halt irgendwie eine kleine Chatnachricht, wo dann das Produkt drin ist, aber das Risiko, dass das schief geht, ist extrem gering.
Ja. Die zweite kritische Frage, ich bin ja kein böser Podcast-Host, aber die beiden Sachen gehen mir einfach durch den Kopf, deswegen spreche ich die mal aus. So, du hast natürlich, ihr seid auf WhatsApp, jetzt haben ein paar Leute gesagt, okay, irgendwie ChatGPT ist ja, sagst du selber, auch ein Chat, ja, ist einfach ein neuer Kanal, ja, mit dem Leute halt kommunizieren, greift vielleicht eher die Google-Suche an, ja, in WhatsApp ist ja jetzt passiert, dass einfach Meta seine AI sozusagen einfach einbaut, ja, und jetzt hast du halt quasi eine AI, die dir in Meta Sachen beantwortet. Wie beeinflusst das euer Business? Die klassische Frage ist ja, macht das, was ihr macht, bietet das Meta dann nicht einfach irgendwann selber an? Ne? Wie ist da euer Mode? Wie verteidigt ihr euch dagegen?
Also letzten Endes arbeiten wir für die Brand und nicht für Meta. Ja? Mhm. Und die Meta-AI arbeitet ultimativ für Meta und, glaube ich, den Endkunden. Die versuchen natürlich darauf zu optimieren, dass der Endkunde möglichst viel Zeit in der App verbringt. Deshalb jetzt auch der Launch dieses Angebots und sicherlich auch dann Competitor zu ChatGPT und Google, aber als Endkundenprodukt. Und für den Endkunden sagen wir, hey, die Brands, die müssen halt selber ein Offering dahinstellen, womit sie halt selber dem Endkunden eine ähnliche Experience ist, aber halt genau auf ihren Produktdaten, in der Art und Weise, wie die Brand spricht, ja, mit ihren Policy und Terms und Daten, auch auf die auf den Meta auch keinen Zugriff hat sozusagen, ihr Angebot wirklich nach vorne stellen und halt nicht, klar, ich muss mir auch Gedanken machen, was mein Suchergebnis-Ranking auf ChatGPT und in Meta-AI sein wird. Aber das ist halt eher mehr Teil der Kundenakquise sozusagen. Wenn ich einmal die Beziehung habe mit dem Kunden oder einmal bei mir bestellt hat, dann muss ich eben genau das anbieten können, um diese Beziehung zu halten. Ja, weil ansonsten muss ich wieder für ihn bezahlen.
Genau, und ich glaube, also was ich jetzt meine Hypothese wäre an der Stelle, das, was entscheidend ist, ist insbesondere sozusagen, also im E-Commerce ist sowas wie Produktverfügbarkeit und Preis. Ja, das sind ja Daten, die sich einfach auch täglich ändern können. Ja, und OpenAI, ChatGPT und Meta, die können halt mal grundsätzlich Produkte gecrawlt haben und haben wahrscheinlich einen ganz guten Überblick, welcher Verkäufer oder welche E-Commerce-Plattform hat welche Produkte so general. Können wahrscheinlich auch Warenkörbe vorschlagen. Ja, also ich kann mir ja von ChatGPT auch eine Einkaufsliste vorschlagen lassen für meinen Wocheneinkauf etc. Aber wenn es halt dann wirklich ums Shoppen geht, dann haben ja die einzelnen Firmen schon die entscheidenden Produktdaten, die jetzt einen Meta und einen OpenAI nicht haben, ja. Ne?
Genau, das auch in einer strukturierten Art und Weise. Und dann geht es auch viel um, ne, ich habe da gerade hast du auch von Philipp Westermeier den WhatsApp, sein WhatsApp-Offering angesprochen, da geht es ja viel um Community Building. Und die guten Brands machen das halt auch, ne? Und sagen, ey, ich liefere halt auch Content, wo es jetzt nicht nur einfach nur um Abverkauf und ne, bester Preis, bestes Produkt, beste Verfügbarkeit geht, sondern wo es darum geht, keine Ahnung, ich schicke dir ein Video zum Geburtstag und dann schicke ich dir nochmal irgendwie 10% Discount, die sonst keiner bekommt, weil ich kann halt in einem One-to-One auch Preise diskriminieren. Ja, habe da ganz andere Möglichkeiten, die ich so öffentlich eigentlich gar nicht habe.
Mhm. Und ich bin jetzt in ein paar Wochen auf so einem Festival. Die haben jetzt quasi auch einen WhatsApp-Kanal aufgebaut, um sozusagen alle Festival-Teilnehmer zu informieren. Das ist wahrscheinlich aber kein B2C, sondern es ist einfach eine offene WhatsApp-Gruppe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie für die Nachrichten, die ich da kriege, 11 Cent jeweils zahlen. Ich glaube, es wäre zu teuer.
Ist es ein Kanal oder eine Gruppe? Weißt du das?
Ja.
Also Kanal ist das, was du unten links hast, unter Aktuelles oder Updates.
Schicke ich raus.
Ja, weil da hast du quasi, wo du Spiegel und Real Madrid oder weiß ich, wem du folgst. Da gibt es halt quasi, das ist eher wie ein Feed quasi in Facebook oder Instagram, das kostet nichts, da sehe ich aber als Brand auch nichts, da sehe ich nur, wie viele Leute mir folgen und wie viele irgendwie Thumbs abgedrückt haben, aber ich sehe quasi nicht, wer was gelesen hat und ich kann auch gar nicht persönlich mit dir in Interaktion treten. Ich weiß gar nicht, wer mir folgt sozusagen.
Ja, es ist eine Community, ne? Es ist quasi ein Broadcast-Channel. Ne? Ja, genau.
Und die kann man noch nicht über Businesses organisieren, das wird aber irgendwann kommen, dass Unternehmen quasi an diesen Gruppen sozusagen teilnehmen können und dann wird man sehen, was da das Pricing-Modell ist. Ja. Aber das wird wahrscheinlich einfach ein Privataccount sein oder so ein Business-App-Account, über den man das macht und dann kannst du auch nichts über API machen etc. Ne? Dann ist das wieder nicht so wirklich skalierbar.
Du hattest vorhin im Nebensatz gesagt, dass ihr quasi Berlin-based seid vom Team, im Wesentlichen in Deutschland, aber jetzt auch schon europäische Kunden habt. Das heißt, ihr habt in Deutschland angefangen und wachst in Europa raus. Am Freitag hatte ich einen längeren Call mit dem Gerrit Rode von 360 Dialog, der bei uns beim Artist Summit im Oktober auch als Speaker dabei ist. Und die arbeiten ja auch im WhatsApp-Umfeld. Ne? Und deren größter Markt ist nach wie vor Brasilien. Also ein bisschen so, was du auch erzählt hast. Wie ist denn da jetzt eure Strategie? Also wollt ihr komplett auch international das Ganze skalieren oder ist es gerade euer Pitch zu sagen, wir machen das, was andere in Südamerika und in vielleicht Indien, China machen, machen wir jetzt halt in Europa, weil es hier noch keinen gibt erstmal?
Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also Herr Gerrit hat ein Produkt, was glaube ich deutlich tiefer in der Wertschöpfungskette ist sozusagen. Wir haben ein Produkt, wo es viel auch Enablement des Teams braucht etc. Und das heißt, du brauchst halt auch ein Team in dem Land vor Ort. Ja, und das ist irgendwie ein Investment. Und das andere ist, also wir machen viel für E-Commerce, wir machen auch viel für Automotive. Du musst in die Systeme integrieren und du brauchst wirklich die Domain-Expertise aus diesen Industrien. Und wenn ich irgendwie nochmal irgendwie ein Level tiefer von der Wertschöpfung gehe, kann ich das abstrahieren und ist mir egal eigentlich, was der Use Case oben dran ist und da ist auch der Gerrit. Deshalb kann er deutlich schneller internationalisieren sein Produkt. Das ist bei uns nicht so ganz der Fall. Wenn ich jetzt nach Brasilien gehen will, dann muss ich erstmal gucken, was sind da eigentlich die Leading Shop Systems, ja, und was sind da die Leading CRMs und habe ich da für eine Integration und muss ich die erst noch bauen. Ja. Und das ist wieder ein Investment, ja, und das muss ich dann alles irgendwie sozusagen rechnen und so kann ich mir eigentlich Land für Land angucken. Das sind nicht immer die gleichen sozusagen, das ist dann deutlich fragmentierter, als man sich das vielleicht vorstellt, ja.
Okay, verstanden. Also, aber das heißt, ihr bleibt jetzt erstmal fokussiert auf Deutschland und
wir sind in Europa und wir wachsen auch mit unseren Kunden dann international, weil dann wissen wir auch, dass die meisten dann das gleiche Setup an System haben und dann auch in Lateinamerika sind wir auch im Middle East und so, da gibt es uns schon so sozusagen, also über unsere Kunden. Aber wenn ich jetzt wirklich eine Marktpräsenz in den Ländern haben will, dann sind das ist eine deutlich längere Reihe an Investments, die ich machen muss, um da wirklich eine Präsenz aufzubauen.
Ja. Okay, verstanden. Und die zweite Frage, die ich an diese AI-Disruption-Frage eigentlich immer anhänge, ist so aus Gründerperspektive, weil das ist ja, glaube ich, so ein Thema ist, was so übergreifend über alle SaaS-Companies gerade wichtig ist, so wie impactet das Team, ja? Also du hast ja gesagt, ihr seid 70 Leute, ihr habt in der Firma schon ein paar Bewegungen gemacht. Jetzt, wie kriegst du dein Team dahinter, sozusagen diese neue Herausforderung, wie du es genannt hast, wieder dich da zu beweisen? Weil es ist ja nicht nur du, sondern es sind ja alle 70, die sich da jetzt beweisen müssen, die eventuell von der Story, die ihr als Founder vor 3 Jahren erzählt habt, jetzt kommt eine neue Story, die musst du ja wieder ins Team reinkriegen, alle müssen dahinter stehen, alle müssen mitarbeiten, mitdenken, sich neu in Themen reinarbeiten und denken, wie habt ihr das hingekriegt? Insbesondere dann, wenn du noch einen Teil vom Team neu dazu kaufst.
Also, ich glaube, können wir froh sein, dass wir die Chance haben. Ja, weil letzten Endes ist unser Purpose reicht tiefer und unser Core Belief, it's better to have a conversation. Ja, also für unsere Kunden, auch mit ihren Endkunden in allen Lebenslagen sozusagen. Und da hilft das Thema ja nur. Ja, also der Purpose bleibt ja letzten Endes der gleiche. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, eigentlich nochmal irgendwie Energie eigentlich auch reinzubringen in das Team. Ja, und wir sind ja noch lange nicht fertig. Also ich glaube, das merkt auch jedes Startup, Scale-Up auf seinem Weg, dass man immer wieder neue Energie ins Team reinbringen muss und immer wieder neue Chancen hat. Man muss immer wieder sein Bestes geben und voller Tatendrang an diesen neuen Themen arbeiten. Sonst ist man in 12 Monaten hinten dran.
Das ist klar. Ich meinte eher so, ne? Also eher so, wie machst du es konkret? Was ich jetzt rausgehört habe, also so als Empfehlung für einen anderen Founder mit einem anderen Vertical oder so, aber du hast gesagt, okay, ich habe die neue Herausforderung und die hast du gerade wieder sehr schön an den Kern Purpose oder an die Values Mission der Firma gehangen, ne? Und hast gesagt, so, das ist das, wofür wir gestartet sind. Und jetzt gibt's halt neue Tools und irgendwie gibt's eine neue Entwicklung da draußen, die uns hilft, genau diesen Purpose noch besser umzusetzen. Also let's go. Ja, also du hast das miteinander verknüpft. Ich glaube, das finde ich stark. Das ist, glaube ich, gut. Gab es da Widerstand?
Der Punkt, ja. Nee, absolut nicht. Im Gegenteil. Also ich glaube, die Frage ist auch, wir sind ja ein junges Team und alle wollen irgendwie auch an den neuen, frischen Themen arbeiten, ne? Und eben sagen, hey, wo spielen wir mit in diesem AI-Thema? Und auch vor allen Dingen, wenn das Chat so sehr als Kern der Sache hat, gab es eher einen Drang der Mitarbeiter, als zu sagen, oh nein, was Neues, was tun wir uns da an?
Lasse ich mir vor so einem Podcast immer von ChatGPT so ein bisschen die ganze Situation zusammenfassen. Und ChatGPT hat über dich geschrieben, ja. Andreas ist CEO von Charles seit 2024, vorher war er Co-CEO. Dann denkt man schon wieder, okay, was ist da los? Und ja. Aber ist ja genauso, dein Co-Founder, Adi, den du ja genannt hattest, der ist operativ raus aus der Co-CEO-Rolle und was macht der jetzt?
Der bereist jetzt einmal die Welt, ja, ähnlich wie er es damals nach Captain & Sun gemacht hat, bevor er dann Charles gegründet hat, hat er auch da quasi eine Schaffenspause eingelegt und genau das macht er jetzt auch quasi. Hat er auch geteilt, groß auf LinkedIn, war jetzt 3 Monate in Mexiko, jetzt 3 Monate in New York, dann kommt Tokio, Kalifornien und so weiter. Und wird sicherlich viele neue Inspirationen sammeln für sehr, sehr wahrscheinlich das nächste Startup, was er dann irgendwann gründen wird. Okay, ist aber noch total close mit mir und ist auch noch im Board und wir sprechen irgendwie mindestens einmal die Woche haben dann einen engen Austausch. Wir waren auch vorher schon sehr, sehr eng befreundet vor Charles und bin da weiterhin froh, ihn da auch immer an meiner Seite zu wissen.
Ja, das ist ja okay. Es gibt ja so Leute, die machen gerne dieses von 0 bis 1 und nicht das von 90 auf 99 oder auf 100 und gehen dann nach ein paar Jahren einfach weiter. Das verstehe ich. Ich habe auch so einen hier im Team. Wenn du 15 Firmen gegründet hast wie Julius, dann musst du zwischendurch auch mal eine neue anfangen. Ja, das ist so. Aber das ändert ja deine Rolle. Ja? Und du bist jetzt sozusagen alleinige Spitze. Wie war das so, also wie war deine persönliche Entwicklung in der Führungsrolle? So von Early Stage Founder in einem Zweierteam zu jetzt irgendwie 70 Mann, jetzt auch noch alleine. Also so einen Sparringspartner haben ist ja immer ganz gut. Auf der anderen Seite ist die Firma jetzt deutlich more mature. Das sind ja auch andere Herausforderungen. Wie hast du dich da jetzt aufgestellt?
Ja, also wir hatten auch vorher schon ein Führungsteam sozusagen, die bei uns Department und Teamführer, Leader sozusagen, die, mit denen ich jetzt deutlich enger bin. Also ich glaube, was ist so eine Co-CEO-Rolle, macht es irgendwo auch schwer, natürlich schlanke Entscheidungen zu treffen, weil du oftmals irgendwie Überschneidungen hast, wo du dich dann doch irgendwie abstimmen musst. Das kann oft gut sein, ja, weil du irgendwie verschiedene Impulse hast. Das macht in anderen Situationen dich aber auch langsamer, ja. Und das war für uns auch so, glaube ich, der Kerngrund zu sagen, hey, jetzt verfolgen wir da ein anderes Modell. Als Person, dann als Einzelperson sind natürlich dann häufiger die Augen auf dich alleine gerichtet, ja. Du musst häufiger voll da sein und immer die Energie transferieren, wo du vorher vielleicht dich auch mal irgendwie ein Stück zurücknehmen konntest. Also von daher ist es irgendwo vielleicht fordernder. Auf der anderen Seite gibt es dir natürlich auch nochmal mehr Schaffenskraft. Du kannst jetzt wirklich auch alle Bereiche zusammen so schieben und schmieden, wie du möchtest, ja, und das auch mal deutlich schneller, mal schneller Sachen ausprobieren. Und ja, von daher sind wir da, also sind da total happy, den Change gemacht zu haben. Uns hat das nochmal wirklich nochmal Schub und Energie auch gebracht.
Okay. Und jetzt sind wir halt hier so im Mitte Mai. Früher habe ich mir gesagt, so, wo geht die Reise in den nächsten 2 Jahren hin? Das habe ich aufgehört, ja, ist zu wild, aber vielleicht so bis Ende des Jahres, was ist so dein Ausblick? Was willst du bis Ende Dezember mit Charles erreicht haben? Was sind so die 2, 3 Milestones bis dahin?
Ja, also für uns ist der große Fokus, dass unsere AI Agents, die wir jetzt gelauncht haben, das hast du ja vielleicht auch gesehen auf der OMR, da haben wir dann so mehr Publics auch gelauncht, da haben wir schon viele Kunden schon vorher gehabt, die nutzen, dass wir es jetzt wirklich auch in unser Kundenportfolio dann auch wirklich alle Kunden das nutzen und adapten, und das ist jetzt das große Ziel Richtung Ende des Jahres, und das ist wieder so ein bisschen wie Day One, ja, finden da Product Market Fit, wir sind da sehr eng dran an den Kunden, die dann auch immer weiterzuentwickeln. Macht unheimlich Spaß, aber ne, das geht auch wirklich sehr hochfrequent, was man da an Changes macht. Und ja, da sind wir gespannt und aber frohen Mutes, dass wir das bis Ende sehr ausschaffen.
Also ich bin in meiner persönlichen Reise jetzt, es war jetzt viel seit Januar rund um das Thema Agentic AI. Ja, und dann habe ich bei OMR auf dem Festival einen Vortrag gehört über MAS, also Multi-Agent Systems. Ja, wenn halt Agents untereinander anfangen zu verhandeln, ja, und auf beiden Seiten von irgendwelchen Kaufentscheidungen Agents arbeiten. Bei euch steht jetzt, dass ihr Agent Squads einsetzt, habe ich gelesen. Was ist das genau? Wie definiert ihr das?
Für uns ist der Squad ein Team, ja, dass du ein Team an Agents hast. Agents haben verschiedene Capabilities, ja, die haben verschiedene Knowledge Sources, die haben verschiedene Anweisungen. Da gibt's den einen, der irgendwie die Servicefragen beantwortet, da gibt's den anderen, der Produkte empfiehlt, da gibt's einen anderen, der hat irgendwie Zugriff auf die Orderinformationen und kann dir sagen, hey, wo deine Order liegt. Da gibt's einen anderen, der wiederum mehr darauf ausgerichtet ist, zu sagen, hey, ich will eigentlich Informationen sammeln und die gut in meinem CRM-System abspeichern, um Kunde besser zu qualifizieren und zu profilen. Und das ist der Squad, ja. Und so haben wir die auch personifiziert, um das auch ein bisschen spielerischer zu machen für unsere Kunden, zu sagen, hey, gibt's verschiedene Aufgaben, so wie du auch heute denken würdest und dein Team zusammenbauen würdest. Und so bauen wir quasi den Squad für dich als Unternehmen, der mit deinen Kunden so agiert.
Okay. Also, dann fasse ich jetzt zusammen, ihr seid dabei, jetzt eure Agent Squads auszurollen, um halt sozusagen die Konversation mit dem Kunden im E-Commerce noch besser und noch persönlicher zu machen, was dann letzten Endes so zur Reaktivierung oder auch mehr Käufen halt führt oder besserer Beantwortung von Fragen im Vorfeld, ja, und das schauen wir uns an. Ich drücke da wie immer die Daumen, dass ihr das gut ausrollt, dass ihr diese AI Welle oder Flut oder was auch immer es wird, ja, sehr gut mitsurft und das Produkt einfach weiterentwickelt und diese neue Herausforderung jetzt auch meistert, finde ich mega cool. Ich glaube, WhatsApp ist noch ganz viel Potenzial drin, persönlich, und ich glaube, da seid ihr halt irgendwie super positioniert. Insofern wünsche ich da ganz viel Spaß auf der Reise.